Lieber Richard, liebe Zuhörer, wir sprechen heute über ein wichtiges, aber auch schweres Thema, nämlich die aktuelle medizinische Versorgungslage in der Ukraine. Ich bin Anna und ich freue mich, dass du heute da bist, Richard. Hi.
Hi, ich freue mich auch.
Du bist bei DocCheck Experte in Sachen Gesundheitspolitik und hast dir die aktuelle Lage der medizinischen Versorgung in der Ukraine näher angeschaut. Welche Einblicke konntest du denn von der Situation vor Ort erhalten?
Genau, vielleicht erstmal das Evidente zuerst. Es ist natürlich Krieg und da ist es immer schwierig, einen Gesamtüberblick zu haben und Zahlen im Detail zu haben. Aber man kriegt schon ein bisschen was raus. Und zusammen, ich habe da auch mit verschiedenen Experten gesprochen. Und wenn man sich erstmal so die grobe Lage anschaut, ist es natürlich schon sehr desaströs. Natürlich, es herrscht Krieg. Aber Gesundheitseinrichtungen sind in diesem Krieg leider schon sehr stark betroffen. So ist beispielsweise sind da insgesamt bisher 1600 komplett zerstörte oder teilweise zerstörte Gesundheitseinrichtungen. Das ist schon eine ganze Menge.
Das ist eine Hausnummer.
Richtig. Und darunter beispielsweise halt 384 Krankenhäuser und 350 ambulante Kliniken. Mal im Vergleich, in NRW haben wir insgesamt 328. Also quasi, wenn wir mal so halb den Vergleich auch machen, halb Deutschland quasi kaputt. Und wie wir zuletzt gesehen haben, sind es ja auch sehr dramatische Fälle und Kliniken, die da kaputt gehen, mit dem Kinderkrankenhaus mit 31 Toten oder zu Beginn des Krieges mit der Geburtsklinik, die getroffen wurde, ist natürlich sehr dramatisch dann auch. Wenn wir das Ganze mal in Zahlen zusammenfassen, aktuell sind bis zum heutigen Stand, ne, da gibt es natürlich je nachdem, wer die Zahlen ausgibt, gibt es da auch verschiedene, aber man in Näherungswerten kann man da Durchschnitte errechnen und da geht man von 142.000 Verletzten aus, darunter 22.000 Zivilisten. Wenn wir da auch mal einen Vergleich aufziehen, in Deutschland gibt es im Jahr 52.000 Schwerverletzte und Deutschland hat doppelt so viele Einwohner. Also es ist schon eine enorme Hausnummer. Genau, und dazu kommt natürlich auch, dass die Lage erschwert wird, weil es einfach an allem fehlt. Strom, Wasser, Mobilität, die Infrastruktur ist einfach, die leidet gerade.
Ja, das ist ja leider Gottes im Kriegsgeschehen so üblich. Du hast erwähnt, du hast mit unterschiedlichen Experten gesprochen, unter anderem auch mit Ärzte ohne Grenzen. Was sind denn genau die akuten Herausforderungen für die Ärzte vor Ort gerade?
Genau, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Vielleicht erstmal so zur Einordnung, was Ärzte ohne Grenzen da machen und wie repräsentativ die vielleicht auch sind. Die sind mit 640 Mitarbeitern vor Ort und die sind tatsächlich direkt in Frontgebieten. Also die arbeiten da tatsächlich auch in erster Linie mit den Soldaten dort. Die sind auch seit 2014 schon da, aber haben sich jetzt natürlich noch verstärkt. Und worunter die Ärzte da in erster Linie leiden, sage ich mal, beziehungsweise welche Herausforderungen denen sind wie gerade schon angesprochen, die Infrastruktur unter die Bedingungen, unter denen die arbeiten müssen. Also es fehlt da natürlich an allem. Zum einen sind es natürlich ganz einfach die Wege, die man da, die fahren müssen und gehen müssen und machen müssen. Zum anderen ist es natürlich aber auch die infrastrukturelle Versorgung. Also sprich, Medikamente fehlen an allen Ecken und Enden, sei es Schmerzmittel an der Front für die Soldaten, als auch gleichzeitig aber natürlich die Versorgung der Zivilbevölkerung. Da ist natürlich ein ganz großer Punkt, der da noch mit angesprochen wird. Und es ist halt einfach auch eine Doppelbelastung, die Ärzte da ja auch vor Ort machen müssen. Der Krieg kommt ja nur on top. Die ganzen zivilen Krankheiten und Verletzungen, die bleiben ja trotzdem bestehen. Wenn man das beispielsweise mal auch hier einen Vergleich macht, so sind die Amputationszahlen in der Ukraine von 30.000 auf 100.000 gestiegen. In Deutschland, wir wissen ja, doppelt so viele Einwohner, hat man insgesamt 60.000. Also schon eine enorme Überanspruchung der Strukturen dort.
Gerade Amputation ist ja dann vermutlich mal auch kriegsbedingt natürlich so
ganz
nach oben
genau
geschossen in der letzten Zeit.
Richtig, genau. Und sind natürlich auch größere Eingriffe, die natürlich Zeit erfordern, die Expertise erfordern. Macht einfach nicht jeder Arzt. Also das ist schon eine Hausnummer. Und gleichzeitig, die EU hilft, Deutschland hilft, aber man hat bislang 3.000 Patienten aufgenommen in der EU. Also da lasse ich die Zahl einfach mal so stehen, 3.000 Aufgenommene und allein 100.000 Amputationsfälle. Das ist eine riesige Herausforderung.
Wir haben jetzt ja viel über Strukturen gesprochen, über Infrastruktur, die nicht da ist, die kaputt ist, die beschädigt ist. Wie sieht das medizinisch aus? Mit welchen Verletzungen und Krankheiten muss das medizinische Personal vor Ort aktuell denn umgehen?
Ja, also es ist Krieg, natürlich, ne? Bleiben wir mal natürlich dabei. Es sind viele Kriegsverletzungen, die da sind. Und wenn, ich hatte, wie Sie sagt, mit den Ärzten ohne Grenzen gesprochen, die auch genau da tätig sind. Natürlich, die haben in erster Linie Schussverletzungen. Die haben eine Menge, wie gesagt, Amputationen, Frakturen, traumatische Verletzungen, die durch Schrapnell oder andere Geschosse auftreten. Das ist natürlich der Großteil, der da auftritt, wenn man so nah an der Front arbeitet. Die haben beispielsweise von 2000 Notaufnahmefällen haben die insgesamt gehabt und darunter 500 OPs. Also das ist halt schon, ja, die Schwere der Fälle, die da kommt, ist anteilig viel höher. Dazu kommt natürlich die psychologische Betreuung. Posttraumatische Belastungsstörungen, insbesondere kriegsbedingte, ist natürlich was, wo nicht jeder drauf ausgelegt ist. Und da verzeichnen die auch aktuell 1000 Fälle. Aber auch hier nochmal, die Zahlen sind natürlich nur für die Ärzte ohne Grenzen. Das ist natürlich, die Gesamtzahlen sind wesentlich höher. Aber auch das zeigt schon, die sind mit 600 Mann vor Ort, wie viel das ist. Und daneben, und das vergisst man ja häufig bei solchen Verletzungen, ist natürlich auch die Nachsorge ein großes Thema. Physiotherapie, Krankengymnastik muss im Anschluss natürlich erfolgen. Da werden viele natürlich auch nach Europa ausgefahren, aber da haben die allein vor Ort 5000 Fälle beispielsweise, ist auch was natürlich. Und dazu kommt, wie auch schon gesagt, neben den ganzen kriegsbedingten Verletzungen, Krankheiten, die zivile Versorgung. Beispielsweise dadurch, dass ja auch Krieg ist und Autobahnen und Infrastruktur kaputt ist, häufen sich da auch Fälle. Das heißt, es gibt viel mehr Verletzte im Straßenverkehr, viel mehr Tote auch. Das heißt, da wächst die Belastung halt auch parallel dazu.
Und chronische Krankheiten hören ja auch einfach nicht auf, nur weil Krieg ist.
Ganz genau. Und die ganzen Volkskrankheiten wie, weiß ich nicht, Diabetes beispielsweise, können halt auch einfach nur schlechter versorgt werden, weil die Menschen einfach nicht an ihre Medikamente kommen.
Ja, also insgesamt eine sehr prekäre Lage auf wirklich allen Ebenen, die man so durchspielen kann. Zum Abschied vielleicht noch eine Frage, die wahrscheinlich auch unsere Zuhörer hier etwas umtreibt. Wäre man denn hier natürlich immer hoffend, dass das nie der Fall sein wird, auf eine ähnliche Situation vorbereitet?
Ja, das wollen wir natürlich wirklich hoffen. Wenn dem so wäre und Krisenfall eintreten würde, ging es natürlich in erster Linie an die Krankenhäuser. Die werden gerade, wie wir alle wissen, von Herrn Lauterbach reformiert. Im Zuge dessen werden wahrscheinlich auch viele geschlossen werden. Und Herr Lauterbach selbst hat schon gesagt, dass die Krankenhausreform, wie sie jetzt ist, eine ist, die für den Frieden gemacht ist. Und er explizit nicht auf den Kriegsfall mit vorbereiten möchte, was so ein bisschen gemischte Aussagen bei meinen Ansprechpartnern hervorgerufen hat. Wenn man sich einfach mal die Zahlen dann hervorruft, ein Bundeswehrarzt hat beispielsweise ausgesagt, dass man mit ungefähr 1000 Verletzten pro Tag rechnen müsste, 9 Verletzten, wenn hier der Krisenfall ausbrechen würde. Das sind 365.000 Personen im Jahr. Da merkt man, man ist sehr schnell an den Grenzen. Es liegt auch so ein bisschen natürlich an der geostrategischen Lage. Deutschland müsste nicht nur Deutsche versorgen, sondern auch Alliierte dann in dem Fall. Gleichzeitig hat man aktuell, wenn man mal die zivilen Krankenhäuser bei uns außen vor lässt, 5 Bundeswehrkrankenhäuser.
Mhm.
Jetzt 365.000.
Das ist ein bisschen wenig für 365.000 Menschen.
Das ist in der Tat übersichtlich. Genau. Ja, und das hat auch ein Bundeswehrarzt auch noch gesagt. Also man ist theoretisch Traumatherapie und Notfallmedizin ist man hier sehr gut aufgestellt. Der hat dann das Bild aufgemacht mit einem sehr guten Hochwasserschutz, den wir hier haben. Also Situation in Nicht-Krisenzeiten, das Wasser ist quasi niedrig, ist super, wir sind bestens versorgt. Aber wenn das Wasser höher steigt und drüber steigt, dann haben wir sehr schnell sehr große Probleme. Entsprechend ist die Aussage von der Seite, wir haben im Prinzip zu wenig Betten, hätten die Auslastung dann nicht, aber wie die Zahlen es ja auch schon gezeigt haben. Auf der anderen Seite hat ein Interviewpartner gesagt, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, wir haben erstmal schon auch, kommen wir klar mit so einer Krisensituation, wir könnten die im Prinzip versorgen. Dann kommt es allerdings sehr darauf an, wie wir die Verletzten und die zu Versorgenden verteilen. Mhm. Sowohl dann innerhalb von Deutschland als auch innerhalb von Europa. Also das müsste man dann sehr ausgeklügelt machen. Da gibt es so ein Kleeblattsystem, das wurde während Corona in der ersten Linie aufgesetzt und jetzt weiterentwickelt zum Ukraine-Krieg schon. Da müsste man drauf aufsetzen und dann würde das auch funktionieren.
Also nicht eine auf Deutschland begrenzte Lösung, sondern eine überregionale und europäische Lösung wäre angebracht und wichtig für den Fall der Fälle.
Die müsste es dann geben, auf jeden Fall, ja.
Wir haben jetzt wieder viel über strukturelle Versorgung gesprochen. Wie sieht es denn aber mit unseren heimischen Ärzten aus? Du hast dich da in der Community umgehört. Fühlen sich die Ärzte vorbereitet auf eine solche Situation?
Ja, genau. Ich hatte da einmal mich umgehört und geschaut, wie das so ist im Detail, im Kleinen. Haben auch viele darauf geantwortet, in erster Linie Fachärzte und Rettungssanitäter und Apotheker tatsächlich. Und das Bild war schon so, wie man sich in etwa vorstellen kann. Also 3/4 der Befragten haben sich beispielsweise oder fühlen sich vorbereitet. Fühlen sich und ihre Praxis oder ihre Apotheke fühlen sich vorbereitet, zweifeln allerdings stark an den Strukturen, die da drum sind. also am Gesundheitswesen insgesamt. Da müsste man viel umstrukturieren. Man müsste vor allem mit Blick auf die Apotheke, man müsste die Versorgung mit Arzneimitteln müsste man sicherstellen und verbessern. Aber im Grunde fühlt man sich dem gewachsen. Auf der anderen Seite, das konterkariert das ja so ein bisschen, ist man sich nur, waren sie sich insgesamt nur 50-50 einig, was auf sie zukommt, dass sie da einen Überblick haben oder ob sie nochmal eine gewisse politische Anleitung brauchen, was man dann zu tun hätte. Bei der positiven Wahrnehmung, ob man sich vorbereitet fühlt, ist, glaube ich, eine ganze Menge, ja, vielleicht Unvorhersehbarkeit dabei. Dass man vielleicht nicht ganz dann doch ahnt, was da kommt. Auf die konkreten Erfahrungen hatte ich auch einmal angesprochen. Das war auch ganz spannend. Da waren tatsächlich viele dabei, die auch Erfahrungen schon haben. Erfahrungen sowohl im Ausland gesammelt haben. Da waren einige Rettungssanitäter, die das berichtet haben. Als auch bei der Versorgung jetzt aktuell von ukrainischen Kriegsversehrten und auch bei der telemedizinischen Versorgung. Da waren ganz viele dabei. Also anscheinend scheint das zu funktionieren. Genau.
Also ein erster guter Schritt in die richtige Richtung. Jedenfalls ist die Motivation, da sich vorzubereiten. Ärzte wollen helfen, Ärzte möchten helfen, die wollen das lernen. Die Strukturen drumherum müssen dafür geschaffen werden.
Das müsste noch passieren.
Genau. Dann hoffen wir mal, dass das der Fall ist. Wir werden sehen. Richard, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch.